Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hallo, hallo, herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Es ist Montag, der 27. April, 19.53 Uhr. Mein Name ist Jan Budde, ihr hört die Hinterhofsänger und wir besprechen heute das Spiel gegen den ersten FC Bayern München. Ich spreche von wir, denn ich bin nicht alleine. Bei mir ist der Mann der Mythos, Johnny Bartels.
Guten Tag, guten Tag.
Ein Schnorris, wie ich glaube, nur Tizi ihn schöner trägt.
Ah, ich muss bei den Haaren jetzt wieder aufholen langsam.
Ja, okay, aber du hast auch schon so einen Schnitt in der Augenbraue, sehe ich.
Ja, ja, doch. Ich habe mich gekämpft, habe ich.
Ja?
In Bayern, ja, ja, klar.
Aus Versehen oder ist das gewollt jetzt?
Wo habe ich den denn? Habe ich wirklich einen?
Ja, du hast wirklich einen da? Guck mal.
Also, das ist purer Zufall auf jeden Fall.
Ja, also ich dachte jetzt irgendwie, du hast noch an irgendwie fast nochmal nachgefeiert und bist dann als Philipp Tietz gegangen oder so.
Ja, wenn, dann verkleidet sich Philipp Tietz als Johnny Bartels.
Also, da, ja, so. Entschuldigung. Das ist vollkommen richtig. Und natürlich, wenn die Damenmannschaft sich verkleiden würde als eine Frau im Umfeld von Mainz 05, dann würden sie vermutlich als Felicitas Budde gehen. Das Original sitzt mir gegenüber. Hallo, schön, dass du da bist.
Eher andersrum. Ich verkleide mich als alle Frauen von unserem Fußballverein.
Welche würdest du gerade verkörpern, wenn du dich verkleidest?
Ui. Heidi. Ich hätte gerne lange blonde Haare.
Ja, Heidi wäre, Vital Katz ist aber auch hoch im Kurs. Und Buisan natürlich auch.
Deswegen, ich kann mich nicht entscheiden. Also.
Man muss das vielleicht auch direkt mal ansprechen, denn die haben ja quasi, ich möchte mal sagen, ein Trauma aufgearbeitet. Nachdem sie ja damals das Aufstiegsrelegationsspiel gegen den VfL Bochum, übrigens vollkommen verdient, verloren haben, sind sie danach ja aufgestiegen und haben jetzt gegen den VfL Bochum 3:0 gewonnen. Wieder mal eine Machtdemonstration und Vital Katz, Buisan und Bartmann haben zugeschlagen. Also eine wirklich überzeugende Leistung. Und mit dabei waren, weil wir gerade auch noch weitere Frauen haben, die wir erwähnen müssen, unter anderem die Dynamites auf der Tribüne, was ich wunderbar fand. Und es ist übrigens kein Zufall. Ich habe Heidi gefragt, wie ist das gekommen? Waren die jetzt irgendwie zufällig da oder keine Ahnung, wussten die nicht, dass ein Spiel ist und sind zufällig vorbeigefahren? Nein, denn die Fußballerinnen waren bei ihnen auch zu Gast und zusätzlich, ich kannte sie vorher nicht, beim ASC Theresianum Mainz, bei den Basketballern, genau, und vor allen Dingen bei den Basketballerinnen, die spielen nämlich zweite Damen-Bundesliga, was ja auch nicht gerade zu unterschätzen ist. Und das war jetzt quasi mal so ein Gegenbesuch, ganz nach dem Motto Women Support Women ziehen diese drei Mannschaften das so durch, dass sie sich mal gegenseitig besuchen und unterstützen. Finde ich eine richtig geile Aktion.
Da will ich doch direkt mal unsere Recherche-Unit anzapfen und mal gucken, wie so die Ergebnisse waren, wenn man sich gegenseitig besucht hat. Das war bestimmt noch mal ein bisschen mehr Peer-Pressure, dass dann Bochum 3:0 nach Hause geschickt wurde am Sonntag.
Ich finde das aber generell eine sehr, sehr gute Aktion. Und liebe Leute, geht vorbei. Ich habe es am Sonntag nicht getan, weil ich ehrlicherweise zugeben muss, das Spiel gegen die Bayern hing mir doch noch ein wenig in den Klamotten und ich hatte vieles vor, nur keine Lust mehr auf Fußball.
Verständlich, aber man muss ja wirklich mal sagen, also aktuell in der Tabelle, also vom Aufstieg träumen kann man noch irgendwie bei den Frauen, es ist sehr unwahrscheinlich, da Sand ja auch leider gewonnen hat gegen München 2, müssten die, glaube ich, gespielt haben. Aber alleine, dass wir gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben, und du hast ja eben den Vergleich zu Bochum gezogen, wenn man jetzt mal schaut, Bochum hat 32 Punkte, wir 46, das ist schon eine ganz schöne Ansage.
Ja, und Bayern 2 kämpft gegen den Abstieg.
Ja, fast so wie bei den Profis.
Ja, also herrlich, also das ist eine Tabelle, die kann man sich mal einrahmen, Mainz 05 auf 3 und FC Bayern und Eintracht Frankfurt kämpfen gegen den Abstieg. Herrlich, also das rahme ich mir ein. VfL Wolfsburg auch noch, oh, du, es wird ja immer schöner.
Gegen die geht es ja nächste Woche, gegen Wolfsburg 2.
Ja, und tatsächlich, und das hat uns der Nils von unserer Recherche-Unit rausgesucht, an historischer Stätte, auch wenn es ein eher negatives Ereignis gewesen ist in der 05-Geschichte. Du hast gerade angesprochen, man spielt gegen Wolfsburg 2 im Stadion am Elsterweg. Und jetzt werden die ganzen alten 05er vor Schmerz aufschreien, denn 1997 haben da die 05er 5:4 verloren und dadurch den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Und Nils Papa, der kann sich, liebe Grüße an der Stelle übrigens, heute noch darüber aufregen, dass Reinhard Saftig Herzberger gegen Roy Präger aufgestellt hat. Und Präger hat 2 Tore gemacht und Herzberger ist nach 33 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Und mein Gedanke dazu war, Herzberger ist der frühe Dominik Kohr.
So jemanden muss es immer bei Mainz geben.
Ist auf jeden Fall, ich sag mal, ein Kapitel, über das wir heute lachend hinwegsehen können. Aber damals war es auf jeden Fall scheiße. Aber das ist, glaube ich, ein...
Als hätte er es erlebt, ne?
Also ich kann mir vorstellen, dass es kacke gewesen ist, sagen wir es mal so.
Wie alt warst du da? 6?
6, genau. Und Mainz 05 war definitiv nicht auf meiner Landkarte, sagen wir es mal so. Als Kind des Rhein-Ruhr-Gebiets war das nicht der Fall, ja. Lustigerweise waren das die Bayern, was ich jetzt aber auch gar nicht... Ist auch egal, man war Kind. Ist egal.
Die Brücke wird jetzt aber schwierig.
Ja, Kindersünden. Aber vielleicht sei an der Stelle, weil wir die ganze Zeit Werbung für die Damen machen, auch nochmal erwähnt, das letzte Spiel der Saison, da geht es nach Wabayen und es gibt einen Bus.
Genau, es gibt Bustickets für das letzte Spiel der Saison unserer Damen. Ihr könnt die Bustickets per DM über Insta bei den Kapriolen bestellen oder ihr wendet euch an 05frauenfans@gmail.com und da könnt ihr dann die Bustickets für das Spiel gegen Wabayen erwerben. Wer das Spiel in der Hinrunde gesehen hat, da könnte das ein oder andere Türchen fallen. Aber das ist bei unseren Damen ja im Moment sowieso immer der Fall.
Da mussten wir auch schon feststellen, dass zwischenzeitlich Vital Katz erfolgreicher war als Harry Kane, um dann wieder zum Bayern-Spiel zu kommen. Und ich muss aber, weil du gerade Tickets angesprochen hast, auch nochmal sagen, sorry, liebe MVG, die sich dann in der Zwischenzeit bei mir gemeldet haben, als ich davon geschwärmt habe, wie toll das in Straßburg war mit dem Parkticket danach in die Bahn und kam die Nachricht so, das gibt es bei uns auch. So, der Unterschied ist natürlich, wir haben keine autofreie Innenstadt, deswegen ist das, wird dieses Ticket, glaube ich, nicht so frequentiert. Aber tatsächlich dieses Angebot, inklusive Beifahrer, dann kostenlos fahren, wenn man in eines der Parkhäuser, die da mitmachen, beispielsweise das Parkhaus am Hauptbahnhof macht damit, fährt. Das gibt es tatsächlich in Mainz auch. Deswegen sei das an der Stelle der Fairness halber nochmal erwähnt. Habt ihr schon mal genutzt?
Ich wohne in Mainz.
Ja, hättest du auch früher mal nutzen können. Ich weiß ja nicht, seit wann es das gibt.
Nein.
Ihr lasst mich so wunderbar hängen, ey. Ich hasse euch. Aber dann, glaube ich, brauchen wir gar nicht mehr lange drum rumreden. Und wir kommen heute mal besonders zügig einfach zum Bayern-Spiel. Und da sind dann natürlich genug Tore gefallen, wo du gerade schon die Tore angesprochen hast. Zwischenmeisterschaft, es gab auch Blumen. Mancher hat sich auf der Tribüne gefragt, was sind das für Blumen? Wer reicht da Blumen? Wimpel sind jetzt out oder was? Nein, das war natürlich der Strauß zur Meisterschaft. Also Zwischenmeisterschaft, wieder Einzug ins DFB-Pokalfinale und im CL-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain musste man noch nach Mainz. Und die Mainzer haben 4 der letzten 5 Heimspiele gegen die Bayern gewonnen. Also ein Selbstläufer ist das nicht. Ja, zum Glück war die Meisterschaft schon entschieden, sonst hätte man ja noch Dortmund 2 machen können an der Stelle. Das 2-2 im Dezember 25 war der erste Punktgewinn eines Auswärtsteams in der Allianz Arena in dieser Saison. Da hatte Mainz schon mal einen Meilenstein gesetzt und eine Duftmarke hinterlassen. Und es war außerdem noch das Debüt von Urs Fischer. Und damals war man Tabellenletzter, inzwischen ist man 10. Und der Klassenerhalt ist quasi, also rechnerisch noch nicht, aber gefühlt so sicher wie noch nie in dieser Saison.
Ich habe mich bei dem Blumenstrauß ja gefragt, ob das so ein schwarzer Magieflorist ist, weil das derselbe Blumenstrauß war, den Johnny bekommen hat und die Hoffnung vielleicht da war, dass die Bayern wegen dem Blumenstrauß ein bisschen reinscheißen.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Da kriegen glaube ich, auch zu viele Spieler von uns zum Abschied immer genau den gleichen Blumenstrauß. Ich hoffe, da ist keine schwarze Magie.
Vergiftete Abschiedsgrüße. Okay.
Ja, aber du hast es gesagt, also Tabelle sieht sehr gut aus. 26 Punkte bei St. Pauli, wir haben 34. Da muss schon viel passieren, damit wir jetzt da wirklich noch reinrutschen.
Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, zumal ja am letzten Spieltag Wolfsburg gegen St. Pauli spielt und Wolfsburg ja noch einen Punkt dahinter ist, also 6 Punkte entfernt ist. Man muss dazu dann aber auch sagen, dann greifen wir das einmal vorweg, da wir ja gegen die Bayern, Spoiler Alert, verloren haben, ist das jetzt ein klitzekleines Endspiel für St. Pauli und auf jeden Fall ein Endspiel für den VfL Wolfsburg, denn wenn St. Pauli gewinnt, ist für Wolfsburg die Relegation echt schwierig zu erreichen. Und damit würde ich sagen, Thementrainerchen, es gibt ein kleines Überraschungspaket und dann sprechen wir ausführlich über das Spiel des ersten FSV Mainz 05 gegen den großen ersten FC Bayern München.
Dort! Kein einziger Ball dabei für unser Spiel! Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee! Hier oben, ehrlich! Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee!
So ähnlich muss es in der Bayern-Kabine zugegangen sein. Mein Pavlovic, kein Ball dabei für unser Spiel! Anders kann ich mir das also wirklich nicht vorstellen. Vor allen Dingen, wenn dann die Bayern-Spieler rauskommen und sagen, uns wurde der Kopf gewaschen. Aber zu der Wahrheit gehört ja, damit es in der Kabine kracht, muss ja vorher was passiert sein. Und es ist eine erste Halbzeit passiert, die man bei Mainz 05, glaube ich, so noch nicht erlebt hat. Zumindest nicht gegen Bayern München.
Wir sind ja in einen elitären Club aufgestiegen, zusammen mit Real Madrid und Arsenal.
Da gehören wir hin.
Definitiv.
Ich finde, wir sollten uns nie kleiner machen als Real Madrid und der erste FC Arsenal, ja. Die Gunners sind ja auch noch in der Champions League drin, um vielleicht den Take noch zu bringen. Wenn die Bayern die Champions League gewinnen, könnte man mit Platz 9 auch noch tatsächlich europäisch spielen. Also sie könnten uns ja im Nachhinein noch helfen, dafür, dass sie uns kräftig in die Suppe gespuckt haben zu einem späteren Zeitpunkt.
Ich habe noch vor dem Spiel, also jeder hat ja diese Statistik rausgekramt, dass die Bayern es bei keinem Gegner zu Hause so schwer haben wie bei Mainz 05, wo das für mich schon so ein Ding war, so das ist mit Ansage, dass das in die Hose geht, aber egal. Ich habe aber auch noch gedacht, das Spiel hatte natürlich alle Voraussetzungen dafür, dass, wenn wir das gewinnen sollten, jeder schreit Wettbewerbsverzerrung, weil die Bayern ja aus einer englischen Woche kam mit Pokalspiel, jetzt am Dienstag gegen PSG spielen und klar war, die werden rotieren. Aber ganz ehrlich, da habe ich noch gedacht, wir haben, du hast es nämlich eben vom Thementrenner gesagt, als einzige Mannschaft den Bayern zu Hause in der Hinrunde bis dahin einen Punkt abgerungen. Und dann muss es doch verdient sein, dass die zu uns kommen, nachdem sie Meister geworden sind und rotieren und wir dann einen kleinen Wettbewerbsvorteil haben.
Ich finde tatsächlich, diese Rotation ist einfach komplett erklärbar und fällt für mich überhaupt nicht in dieses Narrativ rein, Wettbewerbsverzerrung. Also das ist für mich absolut illusorisch, zumal Mainz 05 dafür auch einfach zu sehr im Niemandsland geparkt ist. Da hätte sich niemand drüber aufgeregt und hat auch ehrlicherweise zur Halbzeit keiner getan. Ich habe mal so kurz durchgescannt und gedacht so, huhuhu, witzig, aber zur Wahrheit gehört, die Bayern sind schon nicht mit der A11 aufgelaufen. Die saß eigentlich durchgängig auf der Bank und sie haben 8 neue Spieler aufgestellt. Diese Mannschaft hatte so zumindest noch nicht gegen uns gespielt und wir dagegen. Wir hatten gerade mal 2 Wechsel und die waren beide auf der Außenbahn. Mwene und Widmer sind reinrotiert für Faradschnik und Kassi, die noch gegen Gladbach gestartet sind.
Wobei man auch mal relativierend sagen muss, also wenn man jetzt auf die Startelf guckt, okay, Goretzka als Kapitän, da kommt man schon, es wird man ein bisschen stutzig und natürlich dann beim neuen Sechser oder Achter wird man auch stutzig, aber ansonsten muss man ja schon sagen, Urbik, Kim, Keito, aber auch ein Davis war ja wahrscheinlich neu drin, aber ist halt trotzdem eigentlich einer der besten Linksverteidiger der Welt. Also schlecht war da nichts und jeder Spieler war immer noch gefühlt doppelt so gut wie der Beste von Mainz 05 auf der jeweiligen Position.
Das stimmt doch. Ich glaube, dass jeder Spieler, und Jackson kennt vielleicht viele nicht, aber ist ja von Chelsea gekommen, jeder dieser Spieler, die du da genannt hast, würde vermutlich in jeder anderen Bundesligamannschaft Start spielen. Auch ein Ito, der von Stuttgart gekommen ist, würde vermutlich woanders Startelf spielen. Von daher gebe ich dir da recht, nur die Truppe hat halt so wirklich noch nie zusammengespielt. Aber, das bringt mich direkt zum ersten Punkt, hinterher läuft jetzt so ein bisschen dieses Narrativ rund, naja gut, Mainz 05 brilliert in der ersten Halbzeit, Chapeau dafür. Übrigens wird in dem Kontext auch nicht erwähnt, dass die Bayern mit einer B11 aufgelaufen sind. Das finde ich bemerkenswert, weil sonst wird immer erwähnt, dass die Bayern irgendwie nicht ganz da waren. Und die Bayern, da in der zweiten Halbzeit haben sie die Weltklasse eingewechselt und das lässt sich einfach nicht verteidigen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich stimme diesem Narrativ nur in Teilen zu, weil natürlich wurde Weltklasse eingewechselt. Ich finde aber schon, dass Mainz 05 gehörigen Anteil daran hatte, dass es am Ende zu einer Niederlage wurde. Auch wenn man sich mit Blick auf diese Saison in prominente Gesellschaft begibt, um eine Führung gegen die Bayern zu verspielen.
Aber man muss ja ehrlicherweise auch mal sagen, oder fangen wir vielleicht mal vorne an, wenn wir dann in Führung gehen, dann noch ein Tor machen und noch ein Tor machen und uns irgendwie in so einen Rausch spielen, dann ist natürlich viel auf unserer Seite. Aber wenn die Bayern sich halt mal einen Rausch spielen, ist das schon nochmal eine andere Nummer, als wenn der kleine Mainz 05 sich da einen Rausch spielt.
Das eine ist ein Rheinhof Wasser, das andere ist ein Tsunami. Ja, das lässt sich nicht...
Und ich denke auch ehrlicherweise, wenn wir jetzt noch wirklich gegen den Abstieg gespielt hätten, in einer größeren Relevanz, dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Mann hinten in die eigene Box gestellt und hätten dann auch irgendwie das über die Zeit gebracht. So hat dann vielleicht auch ein bisschen der Wille gefehlt, alles zu geben.
Ja, stimmt. Aber ich fand trotzdem auch dieses Narrativ, erste Halbzeit hat Mainz 05, du sagst jetzt in Rausch gespielt, hat brilliert. Stimmt für mich auch nur in Teilen, denn ich fand gerade die ersten 15 Minuten hat Bayern schon, und das hat auch Company auf der PK nochmal angesprochen, Spielfreude ausgestrahlt. Die waren schon dominant in diesem Moment. Sie hatten nicht den mega gefährlichen Abschluss, aber du hast schon gesehen, okay, wenn du dich jetzt hier nur hinten reinstellst, wirst du dieses Spiel verlieren.
Ja, also klar, da kommen wir wieder zu dem Punkt, die Bayern haben natürlich genug Qualität, um Spielfreude auszustrahlen. Und letztendlich ist das ja auch das hatten wir jetzt, glaube ich, auch schon öfter, wir müssen einfach unter Urs immer damit rechnen, dass das jetzt nicht die schönste Art von Fußballspielen jemals werden wird, aber halt dafür eine sehr effektive. Und genau das, finde ich, hat man dann ja auch gesehen. Klar, man muss quasi ein Gegentor gegen die Bayern einkalkulieren, das kann jederzeit passieren, ist es jetzt in dem Fall zum Glück nicht in den ersten 15 Minuten und dann steht halt auf einmal Dominik Korda und macht artistisch ein Tor nach einer ebenso artistischen Vorlage von Kaischu, die man auch erstmal so machen muss, also das war ja fast wie so eine Art Wrestling-Move, er nimmt ihn an, macht dann ein 180 und spielt dann die perfekte Flanke in die Mitte.
Ja, heimlicher Skaterboy. He was a Skaterboy. Krieg wieder direkt einen Ohrwurm, eine Scheiße.
Und ab dem Moment muss ich schon sagen, dann haben wir schon nochmal einen Gang hochgeschaltet, hatten auf einmal sehr viel Selbstvertrauen.
Es stimmt und alle diese Tore, ohne sie jetzt on the timer durchgehen zu wollen, hatten alle was gemeinsam. Es waren alles Situationen, die aus einem Umschalter entstanden sind. Und das finde ich noch sehr, 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 sehr viel witziger, das Tor war immer ein Nachschuss innerhalb des 16ers.
Ja, aber das war einfach, weil dann auch konsequent draufgegangen wurde, weil man dann einfach auch mal richtig stand. Also ich, gerade auch die ersten 15 Minuten haben so bei mir den Eindruck erweckt, dass wirklich die Idee war zu sagen, du versuchst so lange wie möglich kein Gegentor zu kriegen, um dann eventuell später in einem Konter dann doch noch mal dein Glück zu versuchen. Dass du so früh dazu kommst, da hat, glaube ich, auch Urs Fischer nicht unbedingt mit gerechnet. Und Dominik Kohr, Fun Fact, wandelt jetzt auf den Spuren seines Vaters, denn sein Vater Harald Kohr hat schon 5-mal gegen die Münchner getroffen in seiner Bundesliga-Karriere. Und jetzt hat Dominik sein erstes Tor gegen Bayern dann auch gemacht.
Ich behaupte, er stellt andere Bundesliga-Rekorde vorher ein als den von seinem Vater, ehrlicherweise.
Da wichtiger Funfact, alle, die jetzt zuhören, bitte einmal den Namen Harald Kohr eingeben und auf sein Transfermarktprofil gehen, weil ich finde wirklich, wenn man die Bilder nebeneinander legt, das sieht fast aus wie so ein Meme, was kreiert wurde, wo einfach der junge Dominik Kohr rein editiert wurde, so ein Schnorris gegeben wurde und so eine etwas wuschelige Frisur.
Weil das sieht so aus, als wenn man sagen würde, so, Dominik Kohr hat rot gesehen, das ist unser neuer Spieler, Dominik Kohrannis.
Ja, ungefähr, genau.
Oder Kohrannis dann eher. Ja, aber ich verstehe nicht, also wenn man doch sein Vater so sieht und sein Vater so ähnlich aussieht, wie kann dann Dominik Kohr nicht Oberlippenbart tragen? Frag ich jetzt mal auch als Oberlippenbartträger. Johnny, wie geht das?
Müssen wir ihm wohl mal empfehlen.
Ja.
Ist nächste Ausbaustufe. Die Haare sind ja jetzt erstmal schon ein bisschen länger. Als nächstes kommt der Schnorro.
Also ich kündige schon mal an, sollte Dominik Chor die rote Karte kriegen und ausfallen, werden wir den Dominik Kochonis auf jeden Fall bringen. Trotzdem gibt es ja einen Unterschied, warum es auf einmal nach 15 Minuten funktioniert hat, dass Mainz 05 gut gespielt hat und davor halt eher nicht. Und für mich lag das nicht daran, dass man keine Balleroberung gehabt hätte. Man hatte schon die Balleroberung und Bayern ist auch nicht wirklich in den 16er gekommen. Man hat nur gemerkt, welchen Druck die schon entfachen können. Trotzdem war jede Spieleröffnung oder nach dem Umschaltmoment, dieser Umschaltmoment, war immer ein langer Ball. Und diese langen Bälle waren gefühlt alle weg. Es war total hektisch. Die Mannschaft wirkte sehr aufgeregt, was ich mir nicht so ganz erklären konnte, weil ich mir schon dachte, die wissen, gegen wen sie da spielen. Die wissen, dass diese Mannschaft nicht eingespielt ist. Und du bist eine Mannschaft, die europäisch gespielt hat. Du hast dir Selbstvertrauen erarbeitet. Da drauf zu gehen, früh einen den reinzuwürgen, sich danach reinzustellen und umschalten zu können, das hätte ja gut der Matchplan sein können. Ich glaube, das war der Plan, auch wenn man sich so Urs Fischers Mimik und Gestik an der Seitenlinie angeguckt hat. Nur als dann Kai Schusano angefangen hat zu glänzen und dieses Zentrum angefangen hat zu dominieren und, einen 18-Jährigen und Pavlovic angefangen hat einzuschulen. Ich finde, dieses Spiel, diese erste Halbzeit, war die beste Leistung, die ich von Kai Schusano bisher bei Mainz 05 gesehen habe, weil sie nicht nur defensiv so stark war, sondern, du hast den Assist dann auch schon angesprochen, auch offensiv brillant war, weil alle Aktionen, die Pässe in die Tiefe, die auch zu den anderen Toren dann geführt haben, all das war Kai Schusano.
Auf jeden Fall. Also das hat man, finde ich, aber auch über die ganze Saison so ein bisschen kommen merken, dass er immer versucht hat, sich vorne einzuschalten, mal ein Solo zu laufen. Am Anfang hat das immer so mittelmäßig funktioniert, dann wurde es immer besser und besser und jetzt belohnt er sich endlich für solche Situationen. Und leider spielt er jetzt wieder so gut, dass ich nicht unbedingt mir so sicher bin, dass wir ihn noch allzu lange genießen dürfen. Deswegen schätzen wir mal noch jede Sekunde, den wir ihn am Ball sehen würden.
Ist ja auch der Klassiker eigentlich, dass so ein Spiel, gerade wenn du gegen die Bayern spielst, wir hatten das mal mit Brian Gruder, der gegen die Bayern ein überragendes Spiel gemacht hat. Das war quasi der Tropfen auf den, also das war wirklich einfach der Auslöser dafür, dass du sagen konntest, okay, das haben wahrscheinlich genug Leute gesehen und damit ist er im Sommer weg. Und ich befürchte fast, dass es bei Kai Schusano genauso läuft.
Also wenn die Benchmark ist, du sprichst es ja an, Brian Gruder, der gegen die Bayern groß auftrumpft, Thomas Müller holt sich das Trikot von Brian Gruder und Brian Gruder wechselt dann am Ende der Saison für 40 Millionen weg, würde ich sagen, Kai Schusano hat mit jedem Pass und mit jedem Zweikampf seinen Preis nach oben geschraubt und wenn du mich fragst, liegt der höher als bei Brian Gruder. Also ich sag mal so, in Krösches Traumwelt 80 Mille.
Ja, wir haben ja zum Glück noch eine WM, vielleicht zeigt er da ja noch mehr und Japan spielt außerordentlich gut. Und dann ist der quasi so dieser typische WM-Transfer, wo alle auf einmal Interesse haben. Und dann vielleicht ja wirklich die 80 Millionen. Das wäre ja mal was.
Ach, das wäre doch ein Traum. Das kommt Mainz 05 doch wirklich zu Pass. Also ich sehe uns da nach der WM in Geld schwimmen.
Mhm. Ich fand Sano auch deswegen einfach so brillant, weil seine Entwicklung, wie du es angesprochen hast, wirklich ersichtlich wurde. Und diese Moves, die er auf einmal bringt, das hast du auch schon beispielsweise im Hinspiel gegen Straßburg gesehen, wo du denkst, wie ist der jetzt gegen zwei Mann hier durchgekommen? Der ist doch gestolpert, wie konnte der Ball denn da jetzt gerade an seinem Fuß bleiben? Und ich finde bei ihm so unfassbar bemerkenswert, defensiv wie offensiv, du denkst, der liegt förmlich am Boden, aber der Ball ist immer noch an seinem Fuß und der kommt da auch raus. Und wenn nicht noch ein zweiter oder dritter Spieler dazu kommt, der ihm den Ball abnimmt, wird der diesen Zweikampf oder Dreikampf gewinnen. Ich finde es unfassbar, er ist kein großer Mensch. Ich habe mal neben ihm gestanden, der ist ungefähr so groß wie ich. Der hat einen guten Körperschwerpunkt. Aber ich habe das Gefühl, der hat so viel Wade, der liegt noch tiefer bei dem. Also, das hat so ein bisschen was von diesen getunten Autos in Tokio. Gute Bodenhaftung. Und der kann beschleunigen ohne Ende. Und das bringt er jetzt in beide Richtungen ein. Und das ist einfach Tokyo Drift at its best.
Das macht auch einfach Spaß, sich das anzugucken. Du hast gesagt, ne, das hat sich jetzt wirklich über die letzten Spiele immer mehr entwickelt. Und das war jetzt so, bin ich komplett bei dir, die erste Halbzeit. Das war das Beste, was wir von Kai Schusano im 05-Trikot bis jetzt sehen durften. Wir haben ja noch ein paar Spiele, vielleicht dann gegen nicht so spielstarke Gegner. Da kann man dann sich vielleicht auch nochmal mit Ballbesitz ein bisschen auszeichnen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Ja, wobei bei Heidenheim und Pauli wahrscheinlich nicht ganz so viele zuschauen, aber auch insgesamt finde ich.
Und du. Ja. Und du.
Und bei uns wird das Preisschild immer größer.
Ja, die Erwartung immer höher, genau. Aber ich finde es insgesamt auch interessant momentan, wie man in diesem Mittelfeldblock sieht, dass am Anfang der Saison, fand ich, waren Kaischu und Amiri ja beide noch sehr defensiv gesetzt. Klar, Nadim durfte mal so nach vorne mitziehen, aber auch ein bisschen dezenter. Und mittlerweile haben alle, also auch Paul, alle drei so eine Art Freiraum ein bisschen mehr für sich kreiert und dürfen so ein bisschen individueller auf die Situation eingehen, finde ich. Und das, finde ich, hat auf jeden Fall was, diese Dynamik. Wir sind zwar defensiv bisschen anfälliger dadurch vielleicht, aber offensiv, finde ich, sind wir ein bisschen flexibler geworden.
Also ich würde dir in Teilen zustimmen. Ich würde sagen, die Rollenverteilung ist jetzt klarer, denn der Anspruch, dass Kaischu besser werden sollte offensiv, der ist schon vor der Saison adressiert worden, weil er sich in der Saison davor rein defensiv ausgezeichnet hat. Ich glaube, er hatte ein Tor und ansonsten wirkte das alles noch etwas holprig nach vorne. Und er hat probiert, diesem Anspruch auch Rechnung zu tragen. Und du hast dann gemerkt, dass da eine Lücke in seinem Rücken entstanden ist. Und da hat ein Innenverteidiger gefehlt, der diese Lücke mit nach vorne verteidigen schließen konnte. Und da ist es zu Unstimmigkeiten gekommen. Dann kam wieder so eine Phase mit Nadim Amiri Hero Ball. Und du hast es dann gesagt, dann macht er die Spieleröffnung, ist noch erster Abnehmer und Torschütze in einem. Und Kaischu ist in der Rolle, hat er seinen Weg nicht so ganz gefunden. Bin ich jetzt eher defensiver wieder mehr offensiver? Und ich finde, durch die Rollenklarheit, Amiri auf der 8, Paul Nebel auf der 8, die aber auch klare Defensivaufgaben haben, und auf die werden wir gleich zu sprechen kommen, wenn wir über die Gegentore kommen, hat Kaischu Sano deutliche Momente, wann er offensiv agieren kann. Und diese Situationen nutzt er auch. Jetzt ist es natürlich leider so, dass eine Mannschaft wie Bayern München sehr, sehr schnell, und das erkennen schon die Spieler auf dem Platz, und das macht es ja auch so brutal, sehen, dann schaltet er sich offensiv ein. Aha, wenn er den Ball hat, dann wird er diesen Pass ziehen. Und ich finde, ich glaube, es ist das 2:0 von wer war es? War ja wieder ein Abpraller.
Paul Nebel.
Ja. Paul Nebel, genau. Dieser Lauf. Kaischu erobert den Ball, zieht nach außen, zur Außenlinie und spielt dann den langen, tiefen Ball auf Nadim, der ganz genau weiß, ja, auf außen wird gerade nicht abgedeckt, ich kann in die Tiefe gehen. Und die Bälle, die der momentan spielt von Kaischu, sind einfach unfassbar stark und du kannst dich darauf verlassen, dass die ankommen. Und das hast du bei ihm auch schon in anderen Spielen gesehen, dass das jetzt passiert. Aber Bayern oder speziell diese Elf, wo die Abstimmung nicht so da war, weil die Konterabsicherung nicht so gestimmt hat. Und das ist genau dieses Feintuning, das eine Mannschaft, die eingespielt ist, hat, was diese Mannschaft nicht haben konnte. Da waren sie anfällig und da hast du natürlich mit einem Kaischu Sano, mit einem Nadim Amiri vielleicht zwei der besten Spieler in der Bundesliga, die dich da auseinander, ich sag mal so, nur Sushi wird feiner geschnitten.
Mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass Paul das 2:0 machen konnte, weil der jetzt einfach wirklich einen Lauf hat, auf den wir ja die ganze Saison eigentlich gewartet haben. Also der hat in den letzten 6 Spielen 4 Tore gemacht von seinen 5 Saisontoren. Und da denke ich, dann komme ich nicht umhin, so ein bisschen in mich reinzuschmunzeln. Es ist natürlich schade, dass Lee sich verletzt hat. Aber dadurch, dass Lee sich verletzt hat, sind wir diesem Konflikt aus dem Weg gegangen. Wer spielt denn jetzt eigentlich, Nadim oder Paul? Sie spielen nämlich beide, weil Lee verletzt ist. Und ich glaube, gerade da diese Kombi aus Sano, Nadim und Paul, das funktioniert gerade einfach extrem gut. Und deswegen hat es mich trotzdem auch sehr gefreut, dass Nebel sich dafür belohnen konnte, dass es einfach im Moment wieder wirklich gut läuft.
Ja, ich finde halt beachtlich auch, wenn wir mal darüber sprechen, wir haben gesagt, Fischer kam, wir waren Tabellenletzter, wir spielen gegen die Bayern und er hat sehr viel Klarheit reingebracht. Und ich finde, er hat halt Klarheit reingebracht in die Abläufe, die bei Bo Henriksen, ich sag mal so, angelegt waren, die er aber nicht weiter verfolgt hat. Also das Bespielen des Halbraums beispielsweise, das hast du jetzt mit Nadim und Paul einfach in einer klareren Rollenverteilung und vor allen Dingen mit viel, viel besserem Timing. Du hast es mit klaren Zuständigkeiten, offensiv wie defensiv. Und das macht dir das Leben manchmal einfach einfacher. Und dadurch, dass ein Kaischu Sano dann so aufblüht in diesem Korsett, ergeben sich Freiräume für Kreativspieler wie Nadim, wie Paul etc. pp. Weil dann aber auch die Außen genau wissen, was sie zu tun haben, um notfalls im Halbraum auszuhelfen. Oder eben die Offensiven wissen, okay, kollektiv verteidigen, ich muss da mit reingehen. Und die Bayern haben es halt leider später genau verstanden, wie sie da reingehen. Und ich würde sagen, damit können wir einmal auf die Gegentore schauen. Denn so brillant dann dieser Rausch auch war, den Mainz 05 hatte. Und man muss dazu sagen, hätte Obich nicht so gut gehalten, hätte es auch 4-0 oder 5-0 stehen können zur Halbzeit. Und dann wäre der Deckel, glaube ich, endgültig drauf gewesen.
Nehmen wir gerade noch das 3-0 zumindest einmal
kurz
mit. Also Nadim wieder hervorragend quasi alles gemacht. Geraldo muss dann nur noch den Fuß hinhalten. Aber übrigens auch immerhin sein zweites Saisontor, hat sich, finde ich, jetzt auch gut eingefügt. Hat auch ein grundsolides Spiel gemacht und hätte ich auch nicht gedacht, dass das überhaupt irgendwie so eine Nummer wird, die ansatzweise funktioniert.
Ja, wobei ich auch nochmal sagen muss, Geraldo Becker hat mich in den letzten Spielen nie zu 100% überzeugt. Er war am Anfang bärenstark. Hat da auch Pässe gespielt, wo du gedacht hast, Hossa, also wieso hat denn der in Spanien nicht gespielt? Jetzt gerade kriegt er diese PS nicht zu 100% auf den Platz, aber er macht immer noch die einfachen Sachen richtig. Momentan nicht das Besondere, aber da nachzugehen, da hinzugehen, den Ball noch reinzudrücken, weil er sieht, er wird knapp vor der Latte runterkommen und auch schneller zu sein, handlungsschneller als die Innenverteidiger, das ist dann schon eine Qualität. Und da merkst du auch einfach, wie giftig sie waren, dass sie genau wussten, ey, Abpraller, wir gehen auf die zweiten Bälle im 16er. Und das hat die Bayern so schwer getroffen. Damit haben sie, glaube ich, auch nicht gerechnet. Ich fand es so wunderbar, um dann vielleicht auch nochmal die Personalie des 18-Jährigen kurz aufzugreifen, dass Kompany sich hinterher aber auch vor den stellt und sagt, so, nee, das ist ein Spiel. Ich wusste, das wird ein Scheißspiel für ihn. Das ist für junge Spieler nicht einfach. Aber der sollte dieses Spiel spielen. Mainz 05 hat es aber halt geschafft, genau da reinzugehen. Und das zeigt, finde ich, aber halt auch eine Qualität, die diese Mannschaft inzwischen hat. Zum einen wird sie vom Trainerteam genau darauf hingewiesen und andererseits schaffen sie es, das auf die Stärken der Mannschaft umzumünzen. Und das ist das, was Henriksen ja überhaupt nicht geschafft hat. Fairerweise hatte nicht dasselbe Personal zur Verfügung, aber da hat bei weitem nicht diese Struktur vorhanden oder war nicht vorhanden wie jetzt unter Fischer.
Also ich habe mich ja auch nochmal gefreut, dass Geraldo den dann verwandelt hat, den Abpraller, auch weil er sich ja beim letzten Spiel so unfassbar geärgert hat, als er ausgewechselt wurde. Das war doch gegen Gladbach.
Ja.
Ne? Und deswegen, also auch da sage ich einfach absolut verdient. Und worüber ich mich wirklich, wirklich ärgere, ist, dass ich schon seit wir im Viertelfinale im Hinspiel auf Straßburg getroffen sind, gesagt habe, ich wünsche mir einfach mal ein Mainz 05-Spiel, wo ich in die Halbzeit gehe, es steht 3-0 und ich muss mir keine Gedanken mehr machen. Und dann kommen die scheiß Bayern, wir führen 3-0 und dann werden Olise und Kane eingewechselt und das Ganze geht abwärts.
Und weil du es ansprichst, ich hatte auch genau den gleichen Gedanken. Jetzt war Bayern nur ein Spiel, aber es hat mich tatsächlich an Straßburg erinnert. Der erste Teil der Aufgabe, super gelöst. Und dann hat diese Mannschaft was zu verlieren und da klemmt der Schuh tatsächlich. Und das finde ich mega interessant zu sehen, weil du hast das Gefühl, und Fischer spricht das später auch an, wir werden dann zu passiv, weil die Mannschaft vielleicht dann zu sehr auf ihre Defensivstärke vertraut und vielleicht dann doch ihre defensiven Schwachstellen zu offensichtlich noch sind, um das einfach wegverteidigen zu können gegen eine gewisse Qualität, die der Gegner mitbringt.
Ja, also das mit dem Verlieren bei Straßburg, sehe ich das ein, weil du da einen gewissen Druck hast. Ich glaube, jetzt bei dem Bayern-Spiel ist es jetzt nicht so eine Kopfsache, dass man jetzt denkt, man hat etwas zu verlieren. Ich glaube, das ist dann halt auch letztendlich, dass man, also ich persönlich als Fan habe auch nicht erwartet, dass die Bayern überhaupt noch mit Bock in die zweite Hälfte kommen. Ich habe gedacht, okay, wegen mir wechseln sie Musiala ein, weil der soll ein paar Spielminuten bekommen und er soll ein bisschen fitter dann werden und sicherer mit dem Ball. Aber auch, dass ein Musiala sich dann selbst in seinem Kopf sagt, ich will mich für die WM nicht verletzen, ich will mich fürs Pokalfinale nicht verletzen, für die Champions League nicht verletzen. Aber scheinbar haben sie eben das nicht als Maßgabe gehabt, sondern wurden, ich glaube, Domme oder so hat es ja auch im Interview gesagt, die wurden einfach nur angepiekst und waren immens wütend dann scheinbar in der Halbzeit. Und das darf man natürlich dann auch nicht unterschätzen, wenn so eine Mannschaft dann einmal einen Gang höher schaltet.
Den Löwen am Schwanz gezogen.
Ja,
ich wollte gerade sagen, einfach ein bisschen zu sehr geärgert.
Genau, aber ich glaube nicht, dass... Also das ist mir dann eine zu große Story, die so daraus gesponnen wird, aus beiden Spielen kombiniert. Also mich hat es auch erinnert daran, dass dieser Leistungsabfall geschehen ist, aber diese Mentalitätssache ist, glaube ich, kein Thema.
Ich glaube, das ist nichts Mentales. Ich erinnere mich daran zurück, was Benny Hoffmann dann bei From Coach to Coach erzählt hat, als er die Mannschaft übernommen hat. Wenn die Mannschaft sich unsicher war oder, sagen wir, nicht mehr den Mut aufgebracht hat, in die Tiefe zu gehen, und dieses Wort hat Urs Fischer benutzt, uns hat der Mut gefehlt in der zweiten Halbzeit, dann hat sie angefangen, quer zu spielen, lieber rückwärts zu spielen, den Ball zu halten und eben nicht mehr die Zielstrebigkeit in der Tiefe zu haben. Und bis auf diese eine Möglichkeit von Geraldo Becker Anfang der zweiten Halbzeit war es das dann auch und da kam nicht mehr wirklich was. Und das ist auch das, was mich so stört, wenn du ja Führungsspieler bei Mainz 05 bist. Momentan bekommen die Führungsspieler es nicht hin, diesen Mechanismus zu durchbrechen. Und das ist etwas, was, glaube ich, tiefer liegt und was erst in der neuen Saisonvorbereitung vielleicht auch nochmal mit ein, zwei Umstellungen im Kader wirklich aufgehoben werden kann. Das ist, glaube ich, einfach das Erbe Henriksen, das wir jetzt noch weiter mitschleppen, weil das ist, glaube ich, zu tief in dieser Mannschaft irgendwo drin, dass wenn sie auf sicher machen wollen, dann spielen sie hinten rum und werden anfällig und machen Fehler im Aufbau, die sie sonst nicht machen würden.
Ja, wobei ich da dann auch wieder denke, es ist ja fast eher Fischer-DNA, dann den, sag ich mal, etwas einfacheren Fußball zu spielen in dieser Situation. Und natürlich wollte er das, glaube ich, jetzt so nicht. Aber also ich glaube, die Grundhaltung ist relativ normal, wenn du gegen die Bayern 3-0 führst, dass du jetzt nicht auf einmal anfängst, noch offensiv viel reinzuwerfen. Da kommt dann zu wenig. Aber für mich ist dann eher zu wenig, dass die Defensivordnung halt gar nicht mehr funktioniert und die Spieler ständig Freiräume genießen von den Bayern, die sie so nicht haben sollten. Und vielleicht dann auch nicht mit der letzten Konsequenz, wenn ich jetzt mal hier gucke, also korrigiert mich gerne, aber ich glaube, wir haben nur eine gelbe Karte bekommen, nämlich Domme in der 20. Und wenn du halt so ein Spiel ziehen willst, du 3-0 führst, vielleicht dann auch wegen mir halt dann schon in der 53. das Gegentor bekommst, dann mit einer gewissen höheren Intensität und Härte vielleicht in den Zweikampf gehst und halt die Chancen dadurch ein bisschen mehr eliminierst. Aber dann kommen wir wieder zum Punkt, es ging nicht mehr um so viel und dann investierst du wahrscheinlich die letzten Körner nicht.
Ich glaube, das ist so ein Mix aus alledem und die Niederlage ist auf jeden Fall erklärbar. Vor allen Dingen sind aber die Gegentore alle erklärbar und sie liefen alle nach einem Schema ab. Und das ist das, was so ein bisschen ärgerlich natürlich an der Geschichte ist. Alle Gegentore, alle vier, kamen über die rechte Offensivseite der Bayern. Sprich, sie waren hauptsächlich im Duell gegen Mwene, Kor, Sieb, respektive Amiri oder Becker. Und das 3-1 ist so ein Punkt, das ist ganz klassisch. Das fängt mit der Spieleröffnung an. Batzi fängt schon an, Zeit von der Uhr zu nehmen. Als ich mir dachte, so akut ist es jetzt gerade noch nicht. Domme möchte das dann da hinten in Ruhe ausspielen. Dann wird es ein bisschen zu eng. Dann kommt ein schlechter Schlag hinten raus. Und auf einmal stehst du, weil die Bayern so hoch gestanden haben, in Unterzahl. Und gegen die Bayern in Unterzahl stehen, ja, das ist tödlich. Das holst du nicht mehr raus. Und das Blöde an der Kiste ist, dass sich der Fehler von Domme halt weiter fortsetzt. Er ist eigentlich mit Mwene auf Außen. Ulisse ist ja reingekommen. Nadim Amiri sagt auch später, für ihn momentan der beste Spieler der Welt. Ich glaube, dem kann man auch unumwunden zustimmen. Er steht 2-1 gegen Ulisse, was nötig ist, und kriegt dann den Ball vor die Brust, blockt ihn eigentlich ab und ist aus der Situation raus und vergisst, in die Situation wieder reinzugehen. Und dann hast du da eine Situation Ulisse und Leimer gegen Mwene, der dann ziemlich machtlos dem Ganzen gegenübersteht. Und ab der Hereingabe, muss man ehrlicherweise sagen, hat Widmer hinten den Weg zu sehr fokussiert auf Kane verfolgt. Er hatte vorher tatsächlich Jackson, steht bei ihm und aus mir nicht ganz ersichtlichen Gründen läuft er tiefer, stellt sich auf einmal zu Kane. Vielleicht möchte er den Lauf in den Rücken von Da Costa blocken, aber Jackson ist dadurch halt komplett ungedeckt und Nadim Amiri hat mit dem Lauf definitiv nicht gerechnet, weil er dann einfach 5 Meter wegsteht von Jackson und Widmer tatsächlich nach diesem Tor anguckt und sagt so, Digga, deiner. So, wo du merkst, okay, also entweder muss Nadim da dann hin, aber er hat halt nicht mit diesem tiefen Lauf von Widmer gerechnet. Und da, auf diese Abstimmungsschwierigkeiten, da haben die Bayern draufgesetzt, weil sie sich dachten, gut, ihr wollt auf der 8 uns dominieren, dann zeigt mal, wie gut die Abstimmung bei euch auf der 8 ist. Und das haben sie sowohl offensiv mit Ulisse getan, als dann auf der anderen Seite auch nochmal im Duell Widmer mit Amiri, haben sie gnadenlos ausgespielt.
Auf jeden Fall. Im Nachhinein wäre es jetzt natürlich auch leicht zu sagen, dass man vielleicht früher dann jemand Defensiven hätten reinholen müssen. Dann hättest du ja quasi auch auf eine größere Kette hinten noch umstellen können, hättest dann dort vielleicht auch ein bisschen besser noch interagieren können oder zumindest einen mit Nebel und Amiri, der etwas offensiveren, quasi rausholen können und dann einen etwas defensiveren wie Lenny reinholen können.
Aber der ja übrigens im Hinspiel, das muss man vielleicht sagen, ja damals den All-Time-Bundesliga-Rekord mit 14 Kilometern oder über 14 Kilometern in einem Spiel aufgestellt hat. Der hat ja damals, ich glaube, Doppel-6 sogar gespielt und hat ja alles in Grund und Boden gerannt. Ja, wäre eine Möglichkeit gewesen. hätte er sich vielleicht auch mal verdient gehabt, so nochmal in der zweiten Halbzeit zu spielen. Ich fände das Signal, aber auch ehrlicherweise, wenn du mit 3-0 in die Halbzeit gehst, weiß ich nicht, ob ich das, wenn die Mannschaft so gut gespielt hat, das Signal senden möchte. Verstehe ich schon, dass du es nicht getan hast.
Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir, also du hast gesagt, wir haben nur eine gelbe Karte bekommen, das ist vollkommen korrekt, das war die gegen die von Chor. Aber wir werden so als Tretertruppe immer mal wieder gerne hingestellt und wir wissen alle, zumindest sag ich mal aus der Fanperspektive im Block, wenn du gegen die Bayern spielst, da kriegen die auch alles gepfiffen. Und dann finde ich schon legitim zu sagen, du nimmst Chor runter. Also der ist einfach zentral bei uns hinten in der Defensive mit drin, der ist vorbelastet und es ist immer noch Dominik Chor. Das heißt, es hätte für mich vollkommen Sinn ergeben, zum Beispiel Podolski mit reinzunehmen und Chor dann einfach rauszunehmen, einfach auch um zu sagen, du kannst vielleicht ein bisschen körperlicher reingehen.
Naja, dann besprechen wir, überspringen wir einmal das Weltklasse-Tor von Ulisse, das können wir danach nochmal angucken, weil das, was du sagst, ist vollkommen richtig und wird ersichtlich beim 3-3 tatsächlich, weil da, und das ist dasselbe wie bei dem 3-1 dann auch schon, die Abstimmung nicht passt. Sieb unterstützt nicht im Kampf um den zweiten Ball. Chor bleibt dann zu tief, Sieb bleibt zu hoch, da ist es wieder, Achterposition und der Halbverteidiger stimmen sich nicht richtig ab. Keiner macht diesen Zwischenlinienraum zu, der ist sperrwangeweit offen und ja, gut, Chor stürmt dann raus, ist bereits gelb verwarnt, da machst du gar nichts mehr gegen Musiala, wird da regelrecht eingeschult, muss man sagen, und ab dem Moment ist dann einfach alles zu spät. Ich finde es nicht ganz erklärbar, sagen wir mal so, dass Kaspar Podolski gar keine Perspektive mehr hat und das nach einem sehr starken Spiel, wo er ja eben einen gelb vorbelasteten und gelb-rot gefährdeten Dominik Chor brillant in einer sehr, sehr schwierigen Phase gegen eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft ersetzt hat. Kannst du dir das erklären?
Auf gar keinen Fall, vor allem, weil er ja eigentlich auch schon unter Fischer ein paar Spiele hatte, die gut waren, inklusive dieses Spiels in Bayern, wo er ja dann selbst auch getroffen hat. Ja, ist irgendwie so ein bisschen komisch, ne? Man dachte, der hat den Durchbruch jetzt so geschafft oder zumindest kurz bevor und jetzt so die letzten Spiele kriegt er kaum noch Einsatzzeit. Ich habe die Trainings jetzt nicht mehr so verfolgt. Scheinbar stellt er sich da nicht so gut an, mutmaßlich, denke ich mal. Oder es ist halt irgendein Element, was sich Fischer halt quasi eher von Domme oder Danny erhofft, denke ich mal. Oder also für mich liest sich das so, als würde Kasper, wenn überhaupt, nur für Posch in Frage kommen. Und Posch ist halt aktuell zu stark. Das, ja. Da würde ich auch zustimmen.
Absolut. Ist ja, dann vielleicht auch zu viel der, ich sag mal, der, um Nagelsmann zu bedienen, der Rollentreue. Aber tatsächlich, wenn du ja so belastet bist und du weißt, das ist ein Kernduell gegen Ulisse, dann würde ich schon noch sagen, okay, der Zweck heiligt die Mittel. Wir dürfen auch Kasper Podolski auf der Halbposition einsetzen. Deswegen, vor allen Dingen, und das ist ja das Traurige, muss ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen, es soll nicht so hart klingen, wenn stattdessen Spieler eingewechselt werden wie Amindu Sieb, wo sich mir der Mehrwert tatsächlich weder individuell noch gruppentaktisch erklärt, weil nur Geschwindigkeit reicht mir bei weitem nicht, um bei einer Bundesligamannschaft aufgestellt zu werden. Und das ist auch das, was ich so insgesamt an diesem Ding nicht ganz verstehe bei diesem Spiel. Egal, ob es ein Chor ist, egal, ob es ein Sieb ist, auch auf der Außenverteidigerposition, egal, ob das ein Widmer auf der einen oder im Wehner auf der anderen Seite gewesen ist, du hast Alternativen dafür auf der Bank und zwar Alternativen, die wirklich gut sind und du benutzt sie nicht. Und das erschließt sich mir in dem Kontext nicht so ganz, weil spätestens nach dem 3-1 musst du sagen, okay, die wissen genau, was sie hier machen wollen. Da müssen wir mal eingreifen kurz. Und das ist, da sind wir wieder bei diesem Komplex In-Game-Coaching, das unter Fischer schon deutlich besser geworden ist. Aber du hast auch nicht mehr reagiert. Weil der erste Wechsel war dann tatsächlich ein Sieb in der, was war das, 70., 75. Minute? In der 71. Minute, als er gekommen ist. Da war der Anschlusstreffer schon gefallen. Und ab dem Moment wurde es halt nicht besser, weil Amindu halt auch eben nicht dieses Defensivbewusstsein besitzt. Und dann würde ich gerade gern einmal auf dieses Traumtor zu sprechen kommen von Michael Ulisse, weil auch da hat Amindu Sieb einen Anteil dran. Ich möchte aber erklären, warum ich den jetzt nicht zu hoch hängen möchte oder ich möchte sagen, warum dieses Tor in dieser Sequenz funktioniert hat. Weil Michael Ulisse hat diesen Laufweg ja nicht zum ersten Mal gemacht. Der hat den 3-4 Mal bereits vorher gemacht. 3-4 Mal haben es die Mainzer verteidigt bekommen. Sie haben ihn gedoppelt. Der Achter war tief, also in dem Fall Paul Nebel. Er hat den Lauf von Ulisse gestört, hat ihn weitergedrängt Richtung Mitte. Und in der Mitte war Kai Schusano, der ihn so sehr unter Feuer gesetzt hat, dass es entweder zum Ballverlust gekommen ist. Meistens blieb der Ball dann in der zweiten Halbzeit trotzdem bei den Bayern. Aber zumindest kam dieser Abschluss nicht und auch nicht der tödliche Pass. Und das ist dann die Qualität. Das hat ein Ulisse oder ein Leimer hat das erkannt. Wie kriegen wir Paul Nebel da weg? Also wie kriegen wir den Achter da weg? Und normalerweise ist es so, dass der Außenspieler hinterläuft, um einen Raum zu erschließen. Das meint, Ulisse guckt Richtung Tor, zieht ein Stück weg von der Außenlinie, macht dabei die Bahn frei und der Spieler kann hinter ihm im Rücken entlanglaufen Richtung Eckfahne. Das haben sie vorher auch durchaus probiert. So ist ja auch das 3-1 gefallen mit der 2-1-Situation gegen Mvene. Aber normalerweise waren da halt zwei Leute, auch mit Chor. Und deswegen war diese Option nicht funktionabel. Jetzt hat Leimer gesagt, na gut, wer sagt denn, dass ich hinterlaufen muss? Und ist eben über den Halbraum eingelaufen und hat Nebel tief gezogen. Und in dem Moment muss Sieb erkennen, fuck, jetzt ist das meine Zuteilung. Jetzt muss ich in diesen Raum rein. Etwas, wir können Tizi für vieles kritisieren, aber das macht er tatsächlich gut. Das macht er sehr verlässlich und auch ein Becker macht das verlässlich. Diese Läufe nehmen die dann auf, weil im Kollektiv verteidigen oberste Priorität. Und Amindo hat dieses Spielverständnis scheinbar nicht so ausgeprägt und kommt da nicht mehr hin. Ich sehe es auch übrigens anders als die Situation mit Nadim, die ich beim ersten Gegentor erwähnt habe, weil da Widmer zu tief läuft. Aber hier ist der Achter ganz klar so tief. Es ist die Logik, okay, jetzt muss ich als Offensivspieler mit in die Defensive kommen. Und das tut er nicht. Er geht da Ulisse nicht an und lässt ihn komplett frei. Was dann kommt, ja, komm, können wir auch einfach mal genießen. Ist ein Traumtor. Ich glaube, ein Batzi an einem guten Tag kriegt den tatsächlich raus. Hat er an dem Tag nicht. Minimaler Fehler in Anführungszeichen, minimal, nicht ganz perfektes Stellungsspiel und dann, wenn der Abdruck nicht perfekt ist, kommst du da halt nicht mehr hin. Er war ja fast noch dran. Das zu korrigieren ist dann wirklich zu schwer und dann ist es ein schönes Tor. Aber auch das eigentlich verteidigt, also kann verteidigt werden, aber da einfach mal die Brillanz der Bayern rauszustellen, okay, Plan A klappt so nicht, hinterlaufen geht nicht, Leimer geht in den Achterraum, geht da tief und deswegen geht der Raum auf, weil wir uns sicher sind, dass ein Offensiver eben nicht mitdenkt. Und das ist dieses, den Halbraum bespielen, immer wieder von neuer Aufgaben setzen. Ihr wollt uns im Halbraum dominieren? Okay, dann zeigt mal, was ihr im Halbraum könnt. Das ist ja, sorry, da kannst du dann tatsächlich nur noch den Hut vorziehen.
Ich glaube, der große Unterschied ist natürlich auch, dass Bayern Räume besitzt, die wir gar nicht so besitzen. Du sagst jetzt, Ulisse war frei. Ehrlicherweise, wenn jetzt Paul Nebel, ohne Paul da jetzt irgendwie böse zu sein oder zu kritisieren, wenn Paul Nebel den gleichen Raum gehabt hätte, in der gleichen Position wie Ulisse, dann passiert da gar nichts. Oder sehr wenig auf jeden Fall im Verhältnis. Aber Ulisse zieht halt aus, was sind das, 18, 20 Meter?
Was unterstellst du hier, Paul Nebel?
Soll er mal gegen St. Pauli machen.
Hast du das U21-EM-Finale und Halbfinale gegen England nicht gesehen?
Okay, an einem guten Tag vielleicht, aber bei Ulisse ist es ja wirklich so wie Robin-esque, dass er das quasi zu jeder Zeit gefühlt wächst du ihm aus dem Bett und er kann das sofort replizieren und den dann halt immer da perfekt in die Ecke nageln, dass der Torwart dann auch noch die perfekte Bewegung machen muss, um da überhaupt eine Chance zu haben. Und das ist dann natürlich auch sehr schwierig, glaube ich, konsequent über 90 Minuten aufzuhalten.
Aber das zeigt ja, wie gut sie es eigentlich gemacht haben. Yeah. Aber das, was mich halt stört, ist dieses Muster. Es ist jedes Mal, du weißt, es ist der Halbraum. Und du hast vorhin Lenny einmal kurz angesprochen. Ja, vielleicht musst du dann sagen, okay, wir stellen um, wir gehen auf die Doppel-6 und dann machen das die Sechser da hinten und wir können es einfacher verteidigen. Vielleicht wäre das die Konsequenz gewesen, aber ich hatte fast ein bisschen das Gefühl, es war dann auch schön zuzugucken.
Also halten wir einfach mal fest, es ist das unwahrscheinlichste Tor der bisherigen laufenden Bundesliga-Saison mit 1,3% Torwahrscheinlichkeit, wo du eben schon gelacht hast.
Ja, aber also es schließt sich niemanden, woher diese Zahl kommt, oder?
Also ich fand das Tor relativ erwartbar, als ich den Lauf gesehen habe.
So wie eben gesagt, macht er ja die ganze Zeit. Ja.
Also ich glaube, und das ist das, wo ich im Nachhinein auch nach dem Spiel sage, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das nicht 4-0 verloren haben, sondern 3-4 verloren haben, weil wir haben auf jeden Fall eine wirklich extrem gute erste Halbzeit, vor allem von Kai Schusano gesehen. Und bei den Toren der Bayern, wir haben es jetzt aufgedröselt, also zum Beispiel wirklich das Tor von Ulisse, das sind so Tore, wo du am Ende schnell dabei bist zu sagen, so, ja, was, also mein Gott, die Bayern, die Saison, das kann dir halt mal passieren. dass die den reinmachen. So.
Ja, man ist sehr schnell dabei, aber trotzdem merkst du, du warst nicht A, chancenlos. Ich finde, das ist eine wichtige Erkenntnis. Du hast schon die Mittel im Kader, auch das aufzufangen. Gibt verschiedene Gründe, warum man es vielleicht nicht getan hat. Da kannst du auch nicht ganz in den Trainer reingucken. Vielleicht, weil er dann sagt, okay, wir sind nicht akut abstiegsgefährdet. Ich möchte, dass die Mannschaft gewisse Erfahrungen sammelt. Kann ich nicht ausschließen. Trotzdem kann man ja dann kritisieren, warum kommt ein Sieb, warum kommen andere Spieler nicht. Das darf man ja mal ansprechen. Trotzdem möchte ich nicht diesem Narrativ verfallen, ha, die Bayern, und dann haben sie uns komplett auseinandergeschraubt. Weil ich fand schon, du hattest den Zugriff und du siehst auch im Nachhinein ganz klar, wo Fehlerchen gelegen haben. Und vor allen Dingen, ich möchte nochmal auf die Personalie zu sprechen kommen, für Kaspar Potulski. Und ich habe es vorhin einmal kurz angesprochen, was ein Company nach dem Spiel dann gesagt hat. Und ich zitiere ihn: Es war kein Spiel für junge Spieler, aber ein Spiel, wo du am meisten lernst. Und er spricht da von seinem 18-Jährigen, der hat null Verantwortlichkeiten in so einem Spiel. Es sind nur die erfahrenen Spieler, die das über die Linie ziehen müssen. Und dasselbe, bei aller Liebe, gilt auch für Mainz 05. Und wenn ich einen Kaspar Potulski da reinwerfe, das ist der Unterschied, dann an dieser spezifischen Stelle, kann man nicht sagen, ja, der tritt schon auf wie ein 35-Jähriger und das von ihm erwarten. Weil ich finde, das ist genau der falsche Ansatz. Ich möchte, dass ich einen guten Spieler ausbilde, dann muss ich ihm auch Fehler zugestehen und darf das nicht so hochhängen. Ja, natürlich können die Bayern das nochmal anders kompensieren, weil die Qualität höher ist. Aber auch wir haben sehr hochwertige Spieler, die erfahren sind und so ein Ding ziehen können. Und das erwarte ich dann. Und das erwarte ich auch von einem Kapitän wie Sylvain Widmer, ehrlicherweise. Und da erwarte ich ein noch präsenteres Auftreten, was das angeht. Und ich würde mir wirklich, wirklich, wirklich viel mehr Einsätze für Kaspar Potulski wünschen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, den werden wir leider nicht mehr bei Mainz 05 allzu lange sehen. Also vielleicht noch die Saison und dann wechselt der.
Aber deswegen ist meine Theorie ja ganz klar. Wir haben ja schon gesagt, Sano hat sich international wahrscheinlich in ein unfassbar großes Schaufenster gestellt. Dieses Schaufenster wolltest du für Potulski gar nicht erst aufmachen letzten Samstag. Der wurde einfach auf der Bank vergraben.
No window shopping,
also,
hier.
Das ist totaler Quatsch. Nee. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, würde ich sagen, Moreno Feldstart gegen St. Pauli oder was?
Moreno Feld startet als Halbverteidiger für Dominik Kor, bevor nochmal Kaspar Potulski aufläuft. Nee, also es ist für mich halt rational nicht so ganz erklärbar. Und du merkst schon, dass die Journalisten auch nachfragen und probieren, Antworten zu bekommen. Und da wird gemauert. Und das ist für mich schon so ein Signal, was mich auch an Nelson Viper, an die Posse so ein bisschen erinnert, wo man gesagt hat, so, also entweder der Vertrag wird jetzt hier verlängert oder du spielst halt jetzt nicht mehr. Und das hat einen ähnlichen Vibe, für mich zumindestens, ohne dass das jetzt die gleiche Dramatik hätte. Und das lässt mich so ein bisschen glauben, dass Kaspar Potulski nächste Saison leider nicht mehr bei Mainz 05 sein wird.
Also das kann natürlich sein, dass es mit seiner vertraglichen Situation irgendwas zu tun hat. Aber theoretisch hat er ja zumindest laut Transfermarkt noch bis 28 Vertrag. Und er hatte halt aber auch, selbst als er ein Jugendspieler war, kann ich mich entsinnen, schon einen relativ globalen Markt. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt, aber als er den Profivertrag unterschrieben hat, hat das tatsächlich Fabrizio Romano gepostet. Und das passiert halt gefühlt alle 3 Jahre bei einem Mainz 05 Spieler.
Nelson Viper war der andere.
Ja. Und du, also vielleicht gibt es ja auch schon konkrete Kontakte zu irgendeinem Verein und man will halt nicht riskieren, dass er sich verletzt, kann auch sein. Oder man sagt halt, ja, bringt er jetzt auch nichts, ihn noch groß zu etablieren, wenn er dann eh im Sommer weg ist. Ich würde es mir wünschen, dass er bleibt. Ich glaube, er könnte uns sehr weiterhelfen. Ich glaube, er könnte auch seinen Marktwert noch sehr steigern. Und eigentlich brauchen wir auch junge Spieler, weil unser Kader ist ganz schön alt. Aber
ich kann sagen, also wir können, das ist so, soll das eigentlich nicht funktionieren, dass wir alles, was irgendwie an jungem Gemüse nachwächst, sofort verscherbeln. Also das funktioniert, glaube ich, dann sind wir nicht mehr so ganz so Mainz 05.
Auf der anderen Seite könnte ich auch verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, Nelly, ehrlicherweise, ich glaube, jeder hier im Raum hat gedacht, Nelly wird immens gut werden, wird entweder ein Spieler, der uns zuverlässig 10 Tore die Saison macht, oder sogar noch besser und wird dann für 30, 40 Millionen wechseln.
Weil er bei der WM natürlich auch noch einen guten Eindruck hinterlassen hätte.
Genau, ja. Also ich dachte, dieses Jahr wird das Breakout-Jahr final. Ja. Also davor hat ihn gefühlt nur die Verletzung zurückgehalten in meinem Kopf. Das hat nicht funktioniert und der wird leider Gottes, ich bin der festen Überzeugung, dass er es über Umwege noch irgendwie schafft. Aber das wird jetzt noch einen Moment dauern. Und bei einem Kasper, wenn wir da jetzt irgendwie 10, 15 Millionen bekommen, kann ich mir auch vorstellen, dass man halt sagt, okay, die haben wir jetzt halt sicher. Man weiß halt nicht, was mit ihm in der Zukunft passiert. Man muss ja nur gucken, das letzte Innenverteidiger-Talent, was wir hatten mit Maxim Dahl, der ist halt leider Gottes jetzt seit 2,5 Jahren gefühlt immer kontinuierlich mal wieder verletzt gewesen. Auch sowas könnte einen Kasper ereilen. Und dann hätten wir zumindest uns finanziell abgesichert.
Also deswegen, lieber das Porzellan verscherbeln, bevor es zu Bruch geht.
Es ist immer ein
schwieriger... Damit es jemand anders kaputt macht. So.
Genau, bevor Dominik Kor im Training noch einmal mit Kaspar Podulski zusammenstößt. Nein, da tun wir dem Domme Unrecht. Ich möchte aber trotzdem noch einmal sagen, ich habe es vorhin einmal angesprochen und ich habe mir das heute nochmal angeguckt. Man kann so ein Spiel gegen die Bayern verlieren und ich möchte deswegen dieses Narrativ auch überhaupt nicht, boah, Mainz wurde dominiert in der zweiten Halbzeit, komplett in Abrede stellen. Die Bayern haben insgesamt 12 Spiele nach Rückstand noch gedreht, haben 28 Punkte damit noch geholt. Das ist einfach ein Spitzenwert und da sind wir zweimal dabei, nämlich einmal mit dem Hinspiel mit 2-2 und dann im Rückspiel mit dem 3-4. Das lässt sich sehen. Also schieß mal 5 Tore gegen die Bayern, das können nicht viele von sich behaupten. Real Madrid. aber dann auch zweimal Freiburg beispielsweise, die noch 6-2 verloren haben und dann noch 2-3 verloren haben, und was einem Ginter eine 15.000-Euro-Strafe eingebracht hat, weil er die Schiedsrichtertür demoliert hat. Aber da sind der VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, die sind alle mit in dieser Verlosung. Also da ist das Who is Who des oberen Regals der Bundesliga dabei. Ja, das kann dir schon passieren gegen die Bayern. Und wenn eine Niederlage dann doch so erklärbar ist, finde ich das eher ein positives Zeichen, weil man sagen kann, hey, die Aufgaben sind dadurch ganz klar, was wir brauchen, wird ersichtlich und wir können uns damit viel besser auf die nächste Saison einstellen. Wir nehmen das jetzt mal in Kauf, weil St. Pauli kommt ja und das sollten wir dann eigentlich schon hinkriegen.
Also für mich sind es nach dem Spiel wirklich so zwei Statistiken, die ich mir dann rausziehe aus der ganzen Nummer. Das eine, da bin ich bei dir, die Bayern haben einen Bundesliga-Rekord von Leverkusen von der Saison 99-2000 eingestellt, indem sie 8 Spiele nach Rückstand noch gewonnen haben. Also die sind einfach gerade tatsächlich auf einem anderen Level unterwegs.
Ich meine, und Leipzig hat übrigens 5 Tore in einer Halbzeit bekommen. Ich möchte das nur mal sagen.
Aber es ist auch erst das dritte Mal in der gesamten Bundesliga-Historie, dass ein 3-0-Vorsprung zur Halbzeit noch verloren wird. Und das letzte Mal war 1980, das erste Mal war 76 und dann 1980. Also da hätte ich mich jetzt als Mainz 05 auch nicht unbedingt einreihen wollen.
Aber es war immer unter Münchner Beteiligung. Das andere Mal waren es nämlich die 60 Löwen, die das geschafft haben.
Gut.
Ne, also von daher, aber auch Mainz 05 hat das übrigens schon geschafft, nicht nach Pausenrückstand. Da hat ein Morten Rasmussen noch kurz vor der Halbzeit das 3-1 gemacht. Aber es war die grandiose Saison 10-11 mit den Bruchweg Boys. Es war der zweite Spieltag, wo alle dachten, ach, wir sind doch wieder im Bundesliga-Alltag angekommen nach einem fulminanten Auftaktsieg. Nope. Adam Solloy in der 85. Minute macht noch den Siegtreffer zum 3-4 in Wolfsburg. Ich finde, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis mit 97, was wir am Anfang angesprochen haben bei den Damen und der Nichtaufstieg. Und dann haben wir einmal einen 3-Tore-Rückstand wettgemacht gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben den Nicht-Abstieg in Wolfsburg festgemacht. Ich glaube, wir haben 97 inzwischen karmatechnisch genug aufgewogen. Da wird uns jetzt in Zukunft nichts mehr geschenkt. Also Mainz 05 hat das tatsächlich auch schon geschafft. Und es war ja damals sogar noch der Bundesliga-Startrekord, den Mainz 05 eingestellt hat. Unter einem gewissen Thomas T., wer ihn noch kennt.
War er heute Teil der Sendung?
Ein bisschen vielleicht. Aber für St. Pauli ist das, wir hatten es vorhin einmal angesprochen, schon ein bisschen do or die. Es ist dann zwar nicht unmöglich, nicht abzusteigen, aber man muss dann eigentlich schon fest mit der Relegation planen. Und je nachdem, wie Wolfsburg spielt, kannst du tatsächlich bei einer Niederlage gegen Mainz auf den direkten Abstiegsplatz rutschen. Und dann wird es richtig eklig. Wie gesagt, der letzte Spieltag ist dann St. Pauli gegen Wolfsburg. Und da kann ich dir aber genau sagen, wie die Sympathien deutschlandweit verteilt sind.
Ja, und ich meine, St. Pauli hat natürlich Heidenheim auch wieder so ein bisschen Leben eingehaucht. Also wenn die jetzt verlieren sollten gegen uns, Wolfsburg auch verliert, dann kann Heidenheim da ja auch nochmal ranklettern. Da haben wir ja dann auch nochmal am letzten Spieltag unsere Aktien drin. Könnte alles nochmal enger werden, als man denkt.
Wer hätte damit gerechnet, dass der HSV, der uns in der Hinrunde 4 Stück eingeschenkt hat, jetzt, wenn St. Pauli gegen uns gewinnt, aber sowas von fett in der Verlosung um einen direkten Abstiegsplatz ist, denn da wird es auf einmal nochmal richtig heiß. Und wenn Wolfsburg, wie gesagt, lass St. Pauli gewinnen, lass Wolfsburg gewinnen, lass den HSV verlieren, dann brennt da unten der Keller ein paar Etagen weiter nach oben, als viele Teams das bisher auf dem Schirm haben.
Aber ich bin ja trotzdem ganz froh, dass St. Pauli am letzten Spieltag gegen Wolfsburg spielt, weil so richtig da das Zünglein an der Waage sein zu wollen. Nee. Das, also muss ich jetzt auch nicht unbedingt am vorletzten Spieltag.
Ich würde gerne unsere Karma-Punkte, die wir noch auf dem Konto haben für einen vielleicht weiteren wichtigen Sieg in Wolfsburg, würde ich gerne an den ersten FC St. Pauli übertragen für den letzten Spieltag, um sich in der Liga zu halten. Weil Wolfsburg, bei aller Liebe, es gibt auch ein paar nette Fans da und gegen die Fans muss es nicht immer gehen, das finde ich immer kacke. Aber der Verein an sich hat es einfach nicht verdient, in der Bundesliga zu sein. So, mein Statement zu dem ganzen Gedöns.
Letztendlich Heidenheim, für die ist das wirklich jetzt am Wochenende entscheidend. Wenn die verlieren, steigen die ab. Dann ist auch nichts mehr zu retten. Aber für uns ist auch einfach klar, wenn wir nicht verlieren, haben wir den Klassenerhalt sicher. Und ich sag mal, ne, wir können die alte Leier nicht mehr hören, dass das unser Ziel ist. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir das wieder schaffen, weil wir auch wieder im Winter ein Wunder gebraucht haben.
Ich sag mal so, Bo Henriksen hätte ja jetzt gesagt, wir spielen nicht gegen den Abstieg, wir wollen gewinnen, wir spielen um Europa. So, und das ist einfach mal die Marschrichtung. Johnny kriegt schon einen Herzinfarkt.
Nee, ich habe nur gerade hier nochmal auf die Tabelle geguckt. Also ja, ich weiß schon, was du meinst, aber Heidenheim spielt ja jetzt gegen die Bayern. Da werden sie auf jeden Fall nicht punkten, gehe ich mal davon aus. Aber dann halt gegen Köln und gegen uns. So, jetzt sagen wir mal, sie holen 6 Punkte. Dann haben sie 28. Dann darf Pauli natürlich nicht groß punkten, aber es könnte ja auch passieren, dass Pauli und Wolfsburg einfach am letzten Spieltag sich sagen, jeder kriegt einen Punkt und Heidenheim kommt halt in die Relegation. Also,
boah, das wäre, genau, also das wäre so heiß. Also das ist, glaube ich, einer der heißesten Abstiegskämpfe seit sehr, sehr langer Zeit. Weil, wie gesagt, du hast die Tabelle offen. Je nachdem, wie es da unten läuft, Union nehme ich jetzt mal ein Stück weit raus, aber also der HSV und Köln, für die kann es immer noch in die Hose gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und da sind auf einmal die beiden Aufsteiger, die sich in der Hinrunde so gut geschlagen haben, am Ende kackt die Ente und dann hängst du doch auf einmal da hinten drin. Und wir haben natürlich beiden großzügig Punkte gegeben.
Ja, aber das ist ja vielleicht dann auch nochmal die Perspektive, die es am Schluss von sowas braucht, dass man auf einmal irgendwie auf dem 10. Also gefühlt ist man eingeschlafen vor 3 Monaten, dachte, die Welt ist beschissen und es wird wieder nichts. Und auf einmal wacht man auf und ist wieder alles okay und wir sind 10. und haben eine historische Saison hinter uns, so weh es noch tut, der Schmerz aus Straßburg. Aber es ist ja schon irgendwie Wahnsinn, was aktuell passiert ist und dass wir auf einmal 3 Tore überhaupt gegen die Bayern schießen können.
Ich sehe schon, eigentlich müssten wir als Mainz 05 so den Winterschlaf einführen. Die Fans dürfen bis Oktober ins Stadion und dann wird geschlafen bis Anfang März. Und alles, was dazwischen passiert, ist völlig egal.
Ja, wir suchen doch die ganze Zeit ein Maskottchen. Vielleicht brauchen wir einfach so einen Bär oder sowas oder irgendein Tier, was
im Winterschlaf ist. Wer kennt die nicht, den Mainzer Bären?
Machen Tauben eigentlich Winterschlaf? Oder ziehen die in den Süden?
Vielleicht müssen wir das als Mainzer, müssen uns alle auf Mallorca irgendwie eine Finca organisieren, alle kollektiv da runterfahren.
Aber es ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Diese Saison ist außergewöhnlich und wir würden die gerne mit euch gemeinsam feiern, weil ich glaube, das können wir auf jeden Fall. Und eventuell wird es ja auch noch ein erfolgreicher Saisonabschluss im Sinne nicht nur Nichtabstieg. Also es ist ja noch alles möglich. Und damit wir das gemeinsam mit euch tun können, müsst ihr ins Kutz kommen und zwar am 29. Mai. Da ist die letzte Live-Show für dieses Jahr, weil danach gibt es keine Spiele mehr von Mainz 05. Surprise, surprise. Und wir werden alle da sein, bis auf Florian Malte Schlecht, der leider nicht anwesend sein kann. Aber ansonsten werden wir in geschlossener Mannschaftsstärke auflaufen und freuen uns sehr, wenn ihr Tickets kauft online beim Kutz oder dann vor Ort. Am besten schon vorher, damit wir wissen, wie viele Leute kommen. Wenn nachher 800 Leute auf einmal stehen und spontan rein wollen, wird es auf einmal eng.
Und wir lassen sie ja auch nicht lumpen. Also wir haben uns auch ein bisschen was für euch überlegt. Wir haben ja schon ein bisschen gebrainstormt hier und gesagt, wir wollen auf jeden Fall noch so ein paar Awards verleihen. Aber wir haben auch schon ganz tief in unsere Podcast-Historie geblickt und haben da sowas, was wir lange nicht mehr mit euch gemacht haben, was wir vor allem während Corona viel gemacht haben, weil wir alle zusammen Fußball geguckt haben im heimischen W-Block. Und da könnt ihr euch auch noch auf was Schönes freuen. Aber mehr möchte ich jetzt an der Stelle nicht verraten.
Ingo, es reimt sich auf Ingo. Also, Ingo könnt ihr dann auch treffen, wenn er da ist. Wer auch immer Ingo ist, aber ich wünsche mir, dass Ingo auch kommt. Ingo wird sich melden. Und dann werden wir eine gute gemeinsame Zeit haben. Johnny, du bist auch dabei.
Sicher doch.
Ja? Ja, und nicht nur an der Kamera, sondern auf der Bühne, meinte ich jetzt.
Ja, das entscheidet ihr, denke ich, aber ja, ich biete mich auf jeden Fall an.
Ich sag mal so, wir sind nicht Urs Fischer, Newcomer kriegen bei uns Einsatzzeit. Also von
da muss man dann einfach mal durch.
Ja, auch wenn es ein beschissener Start ist und ein schwerer Einstand, aber
das kommt noch auf den Ausgang der Saison an, würde ich sagen.
Ich finde, wir haben dreimal gespielt, wir werden dreimal gewonnen haben. So einfach ist das.
Und dann enden wir noch auf Platz 9, sind in der Conference League.
Also es hätte ja theoretisch auch passieren können, dass wir entweder kurz nach dem Titelgewinn in Leipzig die Live-Show gehabt hätten. Das wäre natürlich noch phänomenaler gewesen. Es hätte genauso gut aber passieren können, dass wir ein Relegationsspiel live gemeinsam im Kutz gucken mit anschließender Live-Reaktion. Das zeigt dir, glaube ich, wie besonders diese Saison ist. Und diese Extreme mit allen mal durchzusprechen, glaube ich, lohnt sich. Und das in einer gemütlichen Atmosphäre wie im Kutz. Und vielleicht können wir hinterher noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Vielleicht legt ja jemand
Party
auf.
Machen.
Ich will Party machen. Ich will auf jeden Fall mit Lotzi sprechen. Ich will, dass er Schlager auflegt und die richtig unangenehme
Sorte. So, jetzt
Sorte.
Kommt keiner mehr?
Nee, ich hole jetzt mal die ältere Zielgruppe an.
Nein, aber im Prinzip willst du doch eigentlich nur sagen, weder Relegation ist für uns ein Thema, noch das Finale in Leipzig. Das heißt, es gibt einfach wirklich gar keine Ausrede, nicht zu kommen.
So ist es. Aber vielleicht das Erreichen des europäischen Wettbewerbs. Das könnte noch passieren.
Ja, wobei das Finale in Leipzig, also wenn da Straßburg drin ist, dann sind wir auf jeden Fall für den Gegner.
Ja, auf jeden Fall.
Immer.
Wobei du ja schon gesagt hast, theoretisch müsste Rayo Vallecano ja verlieren. Thema 5-Jahres-Wertung Spanien, Deutschland. So wichtig ist mir der internationale Wettbewerb.
Die können ja auch im Finale verlieren.
Genau, im Finale tut es mehr weh, deswegen.
Also, yo, wir wünschen allen nur das Schlechteste.
Heißt, wir wollen, dass Racing rausfliegt und wir wollen, dass Vallecano verliert. Super.
Gegen Crystal Palace dann durch einen Elfmeter geschossen von Jean-Philippe Mateta, damals im DFB-Pokal gegen Bochum. Und damit schließe ich den Kreis. Das erste Spiel, über das wir gesprochen haben, waren nämlich die Damen gegen Bochum. Und damit sage ich danke, dass ihr da gewesen seid. Felicitas, merci beaucoup, bleib bitte hier. Johnny, du kannst gehen. Wir sehen uns und hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin, arrivederci und ciao, ciao.
Tschüssi.
Bis bald, ciao, ciao.